David?
Los?
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Licht im Schacht.
Und damit begrüßen wir euch zur zweiten Folge unseres Podcasts Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Glück auf, schön, dass ihr zum hoffentlich zweiten Mal dabei seid.
Die beiden Typen, das sind Lars und David. Und heute ist tatsächlich der Tag, wo wir den ersten Podcast, also wo der ins World Wide Web rausgegangen ist. Und ich habe heute früh schon mit meinem Sohn gesprochen, der hat es angehört. Der Kommentar war, es war gut. Ich habe gesagt, musstest du dich schämen irgendwie für deinen Papa? Da hat er gesagt, nee, also schämen musste man sich nicht. Wir könnten noch ein bisschen lockerer werden. Und deswegen habe ich tatsächlich heute mal zwei Fragen mitgebracht für dich, die schon ganz gut passen zu dem, was heute an Text kommen würde. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Also Frage Nummer 1. Würdest du lieber, also in dieser Kategorie will ich dich gerne fragen, würdest du lieber dich nur noch tanzend bewegen können? Also du kannst nicht mehr laufen, du kannst nicht mehr rennen, nicht springen, sondern nur noch tanzen, um irgendwie von A nach B zu kommen. Oder würdest du lieber nur noch singend kommunizieren?
Ach du Scheiße. Also beides wäre natürlich furchtbar, aber ganz klar lieber singend kommunizieren. Ich finde Tanzen wirklich furchtbar. Also ich mochte das noch nie. Ich habe für meiner Frau zuliebe zur Hochzeit mal getanzt, aber sonst geht es echt gar nicht. Also darum auf jeden Fall lieber singend kommunizieren. Ich habe noch eine witzige Geschichte zum Tanzen, denn das soll ja locker sein. Hat
nicht locker, erzähle.
Hau ich jetzt mal aus. In der Schule macht man ja so Tanzkurs und bei mir in der Klasse haben wirklich alle mitgemacht. Ich hatte gar keinen Bock, aber dann haben meine Eltern gesagt, das macht man, das gehört irgendwie dazu, man muss einen Walzer können, das ist Allgemeinbildung. Habe ich dort halt mitgemacht, hatte echt wenig Lust. Und meine Tanzpartnerin, und das ist wirklich witzig, als wir angefangen haben, wir waren gleich groß. Und es geht ja über so ein Jahr, dieser Tanzkurs in der Schule.
Ja.
Und am Ende dieses Jahres war die wirklich fast einen Kopf größer als ich. Und dann noch zu diesem Abschlussball hatte sie noch hohe Schuhe an. Und ich habe eigentlich wirklich komplett mit ihrem Ausschnitt getanzt. Also meine Augen waren auf Höhe ihres Ausschnitts. Und mich haben alle damit aufgezogen. Es war super unangenehm, generell zu tanzen. Und dann noch mit ihrem Ausschnitt zu tanzen, war noch unangenehmer.
Haben deine Eltern da aber Bilder wenigstens gemacht? Also gibt's da irgendwie
Erinnerungen? Nicht mehr. Ich habe das versucht zu löschen, die Erinnerung.
Das würde ich mir gerne mal reinziehen. Ja.
Aber was würdest du sagen? Lieber singend kommunizieren oder tanzend bewegen?
Naja, also ich habe jetzt bei der Frage daran gedacht, dass man dann auch tanzen kann. Also dass du das nie lernen musst. Du musst ja jetzt auch nie, du überlegst ja, wie laufe ich jetzt hier hinaus, sondern du kannst es. Von daher, okay. Nee, ich glaube, ich würde dann lieber tanzen mich bewegen, weil ich finde ja, was heißt tanzen? Du musst ja nicht mit dem Walzer dann dort zur Tür raus tanzen. Das ist ja vielleicht irgendwie ein geiler moderner Tanz oder so, oder Hände up to the sky oder so, keine Ahnung.
Ich denke,
oder
mit dem Arschbill
shaken. Ja. Du singst, ich tanze und genau.
Jetzt sollten wir uns so bewegen in Zukunft.
Zweite Frage.
Krass, ja.
Würdest du lieber nur noch in einer Musical-Welt leben? Also es wird nur noch um dich herum gesungen und getanzt und du bist da mittendrin. Oder würdest du lieber in einer Welt leben, wo es überhaupt keine Musik gibt?
Boah, ist auch schwer. Aber ich glaube tatsächlich dann eher das Erste, so eine Musical-Welt. Eigentlich finde ich Musicals ganz cool. Das ist noch so die Form von, keine Ahnung, also so Operette oder so war ich auch mal. Das finde ich ganz furchtbar, wenn die da so rumjaulen. Aber Musical hat ja irgendwie noch was. Das ist coole Musik und ich denke, das könnte ganz cool sein. Und Stille, also nie Musik ist auch furchtbar. Also ich mag auch wirklich Stille, da werde ich heute auch nochmal mehr dazu sagen. Ich bin keiner, der immer Musik braucht, aber gar nicht, finde ich schon auch furchtbar.
Es ist furchtbar, klar, wenn du gar keine Musik hast, aber die Wahl zu haben zwischen nur noch Musical, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so Filme angucke, hat es ja manchmal bei so Disney-Filmen, wo dann viel zwischendrin irgendwie gesungen wurde, wo ich dann immer gedacht habe, ey, Alter, wann ist denn das Lied mal wieder zu Ende? Oder wenn ich so an Asterix und Obelix denke, da gibt es diese Ägypten-Folge, wo der träumt, glaube ich habe das nicht mehr so genau vor Augen, und dann schwimmt er in so einem Fass durch Bier und es wird nur gesungen und nur mehr, das, keine Ahnung. Also da würde ich, glaube ich, eher in der Welt ohne Musik leben, keine Ahnung.
Aber gerade bei den Disney-Filmen, finde ich, macht es ja die Musik. Also ich feiere die Musik von den Disney-Filmen schon sehr und kann da auch gefühlt alles mitsingen, und ich glaube, ohne die Musik wären es einfach sinnlose Kinderfilme. Aber durch die Musik findet man es auch als Erwachsener.
Ja gut, vielleicht
gut. Und das nimmt dann ja mit, bringt Gefühle und so mit.
Vielleicht, ja, okay. Okay, wir leben beide gerne in einer Musical-Welt.
Also ich will dich nicht überzeugen.
Nein, ist schon okay. Letzte Frage. Jo. Also stell dir Folgendes vor. Jedes Mal, bevor du ein Gespräch beginnst, wäre es dir lieber, dass dann erstmal eine Trompete erschallt. Also wärst du wie beim König, so da 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 da, und dann erzählst du irgendwas zu deiner Frau, ey, ich würde jetzt einen Kaffee trinken oder so. Oder wäre es dir lieber, dass immer, wenn du etwas gesagt hast, du einen Mic Drop machen musst?
Ich finde eigentlich beides ganz cool, muss ich sagen, aber ich glaube, das mit der Trompete wäre schon cool. Also dann ist auf jeden Fall gesichert, dass der jeder zuhört. Gerade wenn, ich stelle mir das so vor, meine Kinder alle reden durcheinander, du willst was sagen am Tisch und dann bläst einfach jemand eine Trompete und alle wissen, und
Papa redet.
Papa spricht, jetzt müssen wir schweigen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Genau, und wenn du dann deine wichtigen Infos rübergebracht hast, dann ein Mic drop.
Dann droppe ich auch noch einmal. Ja,
genau, klar, also das kann ich mir gut vorstellen.
Und du?
Ja, ich sag mal, die Trompete ist halt ein bisschen auffällig, oder? Den Mic drop kannst du ein bisschen unauffällig machen. Ich keine Ahnung, okay. Das hört man ja nicht. Von daher, es gibt ja auch so Momente, wo du jemanden was zum Beispiel ins Ohr flüstern willst und jetzt stelle ich mir vor, also ist die Trompete dann leiser oder ist dann trotzdem was und alle gucken sie hin und dann versuchst du irgendwie heimlich was zu sagen, ey, was weiß ich, die Veranstaltung ist langweilig oder so. Also, keine Ahnung.
Auch witzig wäre.
Ja, einwandfrei. Wir sind ja mitten beim Thema Musik und ihr werdet auch gleich merken, warum, aber vorher wollten wir noch was sagen zu letztem Mal, weil da zum Thema Bibelverständnis oder wie können wir überhaupt Bibel verstehen, wie macht Bibellesen Sinn?
Genau, ja, es ging ja sehr viel um, dass auch von der Vernunft her Sinn macht, Bibel zu lesen, dass sie glaubwürdig ist und so, aber vielleicht ist es ein bisschen einseitig gewesen und wir wollten nochmal sagen, es ist natürlich nicht nur diese Vernunftebene. Also Bibel lässt sich trotzdem, ist anders wie jedes andere Buch, weil Gott zu uns spricht und man braucht den Heiligen Geist, um zu verstehen, was drinsteht. Also es gibt auch mal einen Vers, da steht, geistliche Dinge sind nur für geistliche Menschen zu verstehen. Und ohne den Heiligen Geist, ohne dass Gott dabei ist, kann ich das lesen und in die Ecke legen und es bringt gar nichts. Und das ist schon so ein wichtiger Punkt, der vielleicht ein bisschen kurz kam beim letzten Mal.
Genau. Ich hatte dann mal, irgendwann hat mir das mal jemand mal erzählt, dieses Bild. Stell dir vor, die Bibel ist eingefroren, also so richtig Tiefkühler, 30 Grad minus, ist ein richtig harter Schinken, alle Seiten zusammen gebacken, also nicht zusammen gebacken, sondern zusammen gefrostet. Und jetzt versuchst du vernunftsmäßig, und das ist so ähnlich, wie wenn du dann mit so einem Fleischerbeil versuchst, jetzt da rauszuholen, was du brauchst. Und das kann ja nur schief gehen, sondern du zerhackst es dann und zerstörst das Wort eher. Und derjenige hat gesagt, nee, Bibellesen ist eigentlich eher so wie der Geist Gottes erwärmt mir sein Wort und spricht zu mir in meine Situation, in meine Zeit hinein, sodass ich es verstehen kann. Also sozusagen der Geist Gottes wie so eine Mikrowelle,
okay,
die ja, was warm macht, auftaut und in mein Leben, in meine Lebensumstände hinein zu mir spricht. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich bin letztens ich höre gerne Pfarrer Wilhelm Busch, das zum Leidwesen meiner Kollegen, komme ich immer wieder mit irgendwelchen Zitaten von Pfarrer Wilhelm Busch.
Den hast du ja noch nie zitiert.
Ja, ganz selten. Ich versuche diese Folge wirklich nur einmal zu machen. Aber der hat gesagt, wenn er Bibel liest, dann ist es für ihn so, wie wenn er einen Telefonhörer abnimmt. Und am anderen Ende ist Gott. Also er schlägt die Bibel auf, das ist sozusagen gleichbedeutend mit, ich nehme den Telefonhörer an mein Ohr und ich höre, was Gott mir aus diesem Text, den ich da gerade gelesen habe, oder aus diesem Vers in mein Leben hinein sprechen will und was er mir sagen will.
Dann machen wir das jetzt. Ich bete kurz und dann lesen wir den Text und dann geht's weiter. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir in deinem Wort lesen dürfen. Danke, dass du uns die Bibel gibst und zu uns sprechen willst als einen Liebesbrief an uns. Und ja, wir wollen jetzt offen sein für das, was du uns sagen willst und bitten dich, dass du es ja uns auslegst, dass du der bist, der spricht. Und wir beten das auch für jeden Zuhörer, dass du die Herzen aufmachst und ja mit deinem Wort in die Herzen hineinsprichst. Amen.
Unser Text heute, der steht in Lukas Kapitel 1, die Verse 67 bis 80. Und weswegen wir so musikalisch gestartet sind, das lag einfach daran, dass dieser Text überschrieben ist mit der Lobgesang des Zacharias. Und bevor ich den jetzt wirklich vorlese, vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt keinen anderen Glauben, keine andere Religion, die so extrem verbunden ist eigentlich mit Musik. Also keine Ahnung, wie du das empfindest, aber ich habe das letztens auch mal in einem Podcast gehört und als ich darüber nachgedacht habe, ja, es ist wirklich. Also was im christlichen Glauben auch gesungen wird, was an Liedern transportiert wird und wenn man mal in der Bibel liest, dann haben zum Beispiel die Psalmen, was ja sozusagen die Charts des Alten Testaments waren, die haben einen riesengroßen Stellenwert. Und ich hab mal davon gehört oder habe gelesen, dass tatsächlich die Psalmen auch das am häufigsten gelesene Wort der Bibel sind. Also weltweit gesehen. Okay. Weil Psalmen spielen immer und überall immer wieder eine Rolle. Also Musik ist ganz elementar.
Auch noch mehr als Sachen im Neuen Testament.
Also so habe ich es gelesen. Keine Ahnung. Also ob ich das stimmt. Ihr könnt es ja selber mal prüfen. Ihr könnt ja mal ChatGPT fragen, ob das immer richtig ist. Weiß ich natürlich auch nicht. Aber kann gerne geprüft werden. So, jetzt zum Text. Ich lese ihn uns. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Bis hierhin, ich hatte währenddessen ganz kurz überlegt, ob ich es euch hätte irgendwie vorsingen müssen, aber ich...
Das wäre cool gewesen.
Ja, aber welche Melodie, das fehlt dann immer, auch bei dem Psalm, man weiß halt auch nicht mehr, wie das damals geklungen hat. Da steht manchmal höchstens dran, eher mit der Gitarre zu begleiten oder mit dem Seiteninstrument oder keine Ahnung. Aber was die Melodie war, die ist uns heute nicht mehr erhalten geblieben. Also auch bei dem Lobgesang des Zacharias, wir wissen nie, wie er es gesungen hat, ob er das abgerappt hat oder wie eine Operette oder zur Gitarre begleitet auf seinem Flachdach beim Sonnenuntergang, keine Ahnung.
Aber wenn, dann hätte ich erst singen müssen, du dazu tanzen.
Ja, das stimmt, stimmt.
Stimmiger gewesen. Dann komme ich mal zum ersten Punkt. Der ist gar nicht ganz klar ein Vers aus dem Text, sondern eher so ein bisschen aus dem Kontext, also aus dem, was ringsrum steht. Und zwar finde ich es spannend, dass in diesem Text irgendwie so ein Wechsel vom Alten zum Neuen Testament liegt, besonders in den beiden Ankündigungen. Also es gibt ja, wenn ihr den Bibelleseplan lest, habt ihr das die letzten Tage gelesen, die Ankündigung von der Geburt Jesu und die Ankündigung von der Geburt Johannes. Und die eine Ankündigung, also die an Zacharias, das passiert im Tempel. Der Priester ist im Tempel und hört was, das ist so ganz klar alttestamentlich. Es gibt den einen besonderen Typen, der irgendwie mit Gott in Kontakt ist und er hört's und checkt's nicht oder zweifelt, glaubt nicht. Und die Folge ist ja, er verstummt dann. Und der Kontrast dazu ist die Ankündigung von Jesus. Kein krasser Priester im Tempel, sondern eine völlig normale Frau in ihrer Küche, während sie gerade ihren Hummus gemacht hat oder so. Keine Ahnung, was die damals gekocht
Nudeln
haben.
Nudeln gekocht.
Nudeln gekocht. Nee, es war ja nicht in Italien. Aber, und sie kriegt ja eigentlich die noch viel krassere Botschaft. Sie ist Jungfrau, sie hatte keinen Sex und kriegt gesagt, du wirst ein Kind kriegen und es wird Gottes Sohn sein. Ja. Und sie sagt, ja, das glaube ich. Also ganz so, die war bestimmt auch geschockt und alles, aber sie glaubt am Ende und der krasse Priester glaubt nicht. Und ich finde, es ist schon spannend, weil das zeigt irgendwie, dass sich was verändert. Einmal wird hier die Rolle der Frau übelst rausgehoben. Also eine Frau, die glaubt, wird jetzt hier auf einmal in den Mittelpunkt gesetzt, was in der Zeit damals völlig revolutionär war. Also Frauen hatten damals fast die gleiche Stellung zur Zeit Jesu wie ein Sklave. Ihr Wort hatte vor Gericht keinerlei Relevanz. Eine Zeugenaussage von einer Frau war nichts wert. Frauen hatten eigentlich nur einen Wert, dadurch, dass sie Mutter und Hausfrau waren und Kinder bekommen haben. Und darum war auch eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte, war quasi das Schlimmste, die schlimmste Strafe, die sich eine Frau von Gott irgendwie vorstellen konnte. Und so wurde das betrachtet. Und das Neue Testament ändert da was, schon in dieser Ankündigung, aber auch in vielen anderen Stellen. Es steht mal bei Lukas 11, ruft irgendjemand in der Menge, selig die Frau, deren Brüste dich gesäugt haben, also zu Jesus. Ja. Und Jesus sagt drauf, nee, selig die Frau, die glaubt. Also er verändert absolut dieses Frauenbild und sagt, es geht nicht, eine Frau ist nicht nur was wert dadurch, dass sie Mutter ist, sondern eine Frau ist was wert oder eine Frau hat das Recht, an mich zu glauben. Und das macht sie zum Kind Gottes. Und das war völlig revolutionär. Also wie gesagt, zu der Zeit Jesu war das wild. Es gab so bei den Juden gab es so ein Gebet vom Rabbi Yehuda, der war sogar echt berühmt. Und das hatte so drei Sprüche. Und das war, ich danke dir Gott, dass ich nicht als Ungebildeter geboren bin, nicht als Heide geboren bin und nicht als Weib geboren bin. Und das haben die männlichen Juden jeden Morgen gebetet. Ah. Oder wann auch immer die das gebetet haben. Das ist schon krass. Oder auf 140 Frauen habe ich gelesen. Nee, auf 140 Männer kamen nur 100 Frauen, weil wenn eine Familie schon ein, zwei Mädels hatte und haben das dritte Mädel bekommen, haben die zum Teil nach der Geburt einfach ausgesetzt. Weil sie gesagt haben, was wollen wir denn mit noch einer Frau? Wir brauchen Männer, weil die können gelehrt werden, die können, die können Geld verdienen für die Familie. Also das Frauenbild war echt übelst schlecht und krass. Und das hat Gott mit dieser Geschichte, aber auch mit anderen verändert. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Jesus gab den Frauen ihre Menschenwürde zurück. Und das finde ich echt krass, was da auch passiert ist und wo da auch so ein Wechsel vom Alten zum Neuen Testament erkennbar ist, dass nicht der Priester der ist, der hier die entscheidende Rolle spielt, sondern eine einfache Frau. Und es geht ja weiter, wenn man das Evangelium weiterliest. Die ersten, die von der Auferstehung berichten, sind zwei Frauen. Und das in einer Zeit, wo das Wort einer Frau eigentlich kein Gewicht hatte. Also Gott hat hier echt krass was vor und so gesellschaftspolitisch hier echt ein Statement gesetzt mit dieser Geschichte.
Ja, und gerade das, was du jetzt eben sagtest mit den zwei Zeuginnen, das spricht ja für die Bibel, für das Evangelium, weil jeder, wenn jemand sich so einen Text und so eine Story ausdenken würde, hätte garantiert gesagt, ne, da dürfen keine Frauen vorkommen, die als erstes am Grab sind und die Auferstehung bemerken, sondern es müssen Männer sein, weil den Frauen kannst du nicht glauben. Also die hätten das dann lieber weggestrichen und das ist eigentlich auch ein Beweis dafür, dass das hinhaut, weil es eben so gegen den Strich der damaligen Zeit gebürstet war.
Ja.
Woran ich auch nochmal denken musste, war auch von dem Zacharias die Frau. Ne? Die hat ja, als darum ging, wie soll das Kind jetzt heißen, als es auf der Welt war, da hat sie gesagt Johannes. Und da haben sie die nicht für voll genommen und haben dann nochmal den Mann gefragt, den Zacharias eben. Und der konnte es ja nicht aussprechen, weil er immer noch stumm war. Und er hat es dann auf eine Schiefertafel oder keine Ahnung, Tafel halt geschrieben und hat den Namen Johannes drauf geschrieben. Und in dem Moment konnte er ja dann wieder reden und hat seine Stimme wiedergefunden. Fand ich spannend.
Darf ich noch ganz kurz?
Ja, gerne.
Ich finde auch das Priestertum verstummt ist ja irgendwie auch so ein Bild. Also vorher waren immer die Priester, die zum Volk gesprochen haben. Und im Neuen Testament sind es auf einmal ganz einfache Menschen. Und das ist ja auch irgendwie so eine coole Zusage an uns, dass wir irgendwie Teil von den Leuten sind, die was von Jesus, vom Evangelium erzählen dürfen. Und es nicht mehr nur auf so ein paar wenige Priester an so einem besonderen heiligen Ort begrenzt ist.
Genau. Auch die Maria, die ja zu Hause beim Humus kochen oder wie du es gesagt hast, eine Gottesbegegnung hat. Und das heißt ja, die war ja nie in irgendeinem Tempel oder an einem besonders heiligen Ort, sondern Gott ist zu ihr nach Hause gekommen, ist ihr dort begegnet. Und das ist ja auch die Hoffnung, die wir heute haben, ne? Dass wir nicht in der Kirche sein müssen, um irgendwie eine Gottesbegegnung möglich zu machen, sondern dass du unterwegs sein kannst, in der Natur, zu Hause auf dem Sofa sitzen kannst oder whatever mit dem
Fahrrad. Beim Podcast hören.
Beim Podcast hören, beim Bibellesen auf jeden Fall. Da schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass Gott zu uns spricht in unserer Situation, in der wir uns gerade befinden, auch hinein. Ich bin gleich bei diesem Vers 68 so ein bisschen hängen geblieben. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und ich habe so gedacht, es ist schon krass, die beiden Texte, die wir jetzt hatten, also der erste Podcast und jetzt der zweite, sind eigentlich gleich so mit die zentralsten Punkte des christlichen Glaubens auf. Also auf der einen Seite, Gott ist Schöpfer und dann auf der anderen Seite, hier steckt im Grunde das Evangelium drin.
Ja.
Gott kommt in unsere Welt. Und ich habe manchmal heutzutage so den Eindruck, dass Evangelium manchmal ein bisschen falsch verstanden wird oder eigentlich zu klein gedacht wird. Ne? Dass die gute Nachricht oftmals nur darin besteht, dass man sagt, Gott ist dein Freund. Ne? Was ja an sich nicht total falsch ist, aber was eben einen großen Teil irgendwie weglässt. Gott ist nicht dein Kumpel, mit dem du High Five gibst, sondern Gott ist heilig und wir sind alles andere als heilig. Oder was auch so ein typischer Satz ist, die gute Nachricht ist doch, du bist okay, wie du bist. Das ist auch nie falsch. Ich darf so, wie ich bin, darf ich zu Jesus kommen. Aber er will mein Leben auch verändern. Er will auch Dinge, die schief laufen, will er ins rechte Licht bringen. Also diese Sätze sind halt zu kurz gegriffen. Evangelium für mich vielleicht kurz zusammengefasst wäre, Gott hat diese Welt geschaffen. Der Mensch hat Gott den Rücken zugekehrt. Der Mensch hat sich verstrickt in eigene Schuld, in Sünde, so nennt es die Bibel, hat sich abgewendet von Gott und hat eigentlich daraufhin Strafe verdient. Gott ist gerecht, Gott ist heilig und eigentlich muss der Mensch gerade stehen für das, was alles schiefläuft in seinem Leben. Und dann kommt aber, und das steckt halt hier in diesem Vers mit drin, singt ja der Zacharias, dass Gott selbst in die Welt kommt, in Form von Jesus Christus, ein sinnloses Leben lebt, am Kreuz für die Sünden der ganzen Menschheit stirbt und am dritten Tage aufersteht. Und jeder, der heute Jesus als seinen Herrn annimmt, zu Jesus kommt mit seinen mit seiner eigenen Fehlerhaftigkeit, dem, so sagt es die Bibel, wird vergeben. Und das finde ich, das ist, ja, das ist die gute Nachricht. Ich glaube, wir haben heute ein völlig falsches Verständnis von dem, was Sünde ist. Ne? Sünde ist ja irgendwie schon ein verstaubter Begriff und trotzdem hat jeder irgendwie sofort eine Vorstellung, wenn er das Wort Sünde hört. Also es geht ja bei uns rein bis in Verkehrssünder, ne? Also hast du irgendwie falsch geparkt. Oder
wenn man Schokolade isst.
Dann. Oder genau, wenn du was Süßes isst. Dann, ja. Wir verbinden oftmals heute Sünde mit einer Tat, mit etwas, was ich falsch gemacht habe. Also ich habe gelogen oder ich habe jemanden schlecht behandelt oder ich habe jemanden geschlagen, beleidigt, was auch immer, dann ist das für uns Sünde. Aber so redet die Bibel eigentlich nicht von Sünde als solches, sondern ich musste dran denken, das ist mir heute so, ich bin heute eine Runde gelaufen, einfach um auf meine Schritte zu kommen und da habe ich ein bisschen über diesen Text so nachgedacht und bin ich auch bei diesem Begriff Sünde hängen geblieben und ich musste tatsächlich ans Pilzesuchen denken. Also wir im Erzgebirge, da gibt es schon noch eine ganz große Community, die regelmäßig im Herbst in den Wald geht, um Speisepilze zu suchen. Und ich habe das von meinen Eltern sozusagen beigebracht bekommen, was man da essen kann und was eben besser nicht. Und ich versuche es meinen Kindern beizubringen. Und ich musste daran denken, das ist ja auch eine falsche Begrifflichkeit. Wir nennen ja Pilze die Fruchtkörper, die man im Wald findet.
Also das, was man sieht.
Genau, das, was man sieht, was aus der Erde kommt. Ob das jetzt Braunkappen sind oder Rehpilze oder Rotkappen und was es da alles gibt. Das nennen wir Pilze, aber eigentlich ist der Pilz ja das, was im Erdboden ganz verzweigt auf einer riesengroßen Fläche unterirdisch nicht sichtbar wächst. Und das, was rauskommt, ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Und ich habe so gedacht, so ist es mit der Sünde. Oftmals wird heute so gedacht, ja, der Fruchtkörper, das ist doch die Sünde. Wenn ich lüge, wenn ich jemanden schlecht behandle, wenn ich beleidigend bin, was auch immer. Und die Bibel sagt, nee, das ist nur eine Auswirkung der Sünde. Die Sünde, die steckt viel tiefer, die ist in unserem Herzen verankert. Und hin und wieder passiert es, dass dann mal so die Sünde sozusagen so einen Fruchtkörper raustreibt im Negativen. Ein Gutmensch wäre zum Beispiel der, der versucht, so wenig wie möglich Fruchtkörper in seinem Waldstück, in seinem Leben zu lassen und schneidet schnell alle Fruchtkörper ab und meint, dadurch ein guter Mensch zu sein. Aber die Bibel würde sagen, nee, wenn du unter die Erde guckst, also ins Tiefe deines menschlichen Daseins und Lebens, dann ist die Sünde dort genauso wie bei allen anderen ganz sehr verflochten und die bekommst du nie los, indem du dir irgendwie Mühe gibst oder dich mehr anstrengst. Jetzt will ich geduldiger sein, ich will weniger lügen, ich will Menschen nie verletzen. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad und ist allenfalls wie dieses Abschneiden von Fliegenpilzen. Ja. Das Myzel bleibt sozusagen bestehen. Und das ist die gute Nachricht, die der Zacharias hier feiert, dass er sagt, Gott kommt selbst in die Welt, lebt ohne Sünde, damit wir endlich diese sündhafte Natur losbekommen, dass wir die Dinge, die schieflaufen in unserem Leben, ihnen bekennen können und dass er uns davon freimachen will. Das ist eine geniale Botschaft, wie ich finde.
Ja. Dazu passt ja auch super die Bedeutung von Johannes. Das heißt nämlich, Gott ist gnädig. Also dieses, man kann sich's nicht verdienen. Gnade bedeutet ja, man kriegt was einfach geschenkt. Also wir können es uns nicht verdienen. Wir schaffen es nicht, dass der Pilz weg ist oder das, was unter der Erde ist, sondern das ist was nur Gott machen kann, was man sich schenken lassen kann. Gut, dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Und zwar ist der im Vers 80. Da steht ja, dass das Kindlein dann stark im Geist wird und in die Wüste geht. Und ich finde das spannend, diesen Punkt, weil das sieht man auch bei ganz vielen anderen wichtigen Leuten aus der Bibel. Also bei Paulus kann man es lesen, dass er so eine Zeit hat, wo er einfach irgendwie sich zurückzieht. Bei Jesus kommt das immer wieder, dass er diese Momente in der Stille braucht, dass er allein auf einen Berg geht. Oder auch bei Mose, Elia. Und die Liste könnte man weiter fortsetzen. Und darum denke ich, da liegt ein geistliches Prinzip drin. Also es braucht diese Zeiten der Stille, des Rückzugs. Und hier liegt ja quasi irgendwie auch eine Verheißung drin. Also in diesem Vers steht dann, er wurde stark im Geist und war dann irgendwie auch bereit für diese Aufgabe. Und das ist nicht passiert, indem er irgendwie ganz viele Schulungen besucht hat oder indem er irgendwie noch ein Priesterseminar besucht hat oder was auch immer. Auch wenn diese Sachen nicht schlecht sind, aber es braucht eben auch diese Stille. Und ja, ich denke, man darf auch da nicht in diese, ich muss mich mit ganz viel Guten füttern, das ist richtig, aber es braucht eben auch einfach dieses, ich setze mich hier so zu Füßen und ich höre einfach auf ihn. Und ich glaube, das ist auch eine Form des Gebets, nicht Gott voll zu ballern mit all unseren Anliegen, sondern einfach zu sagen, ich will eine Zeit Stille halten. Und mir fällt das selber übelst schwer, Also ich kriege das übelst schlecht hin. Ich versuche das immer mal wieder, merke aber ganz schnell, wie meine Gedanken abschweifen oder wie ich einschlafe, wenn ich das abends oder morgens versuche. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es unglaublich gut tut, diese Momente der Stille. Und weil wir das vorhin am Anfang hatten, ich brauche mittlerweile auch nicht mehr überall Musik und genieße das auch mal einfach, irgendwas in Stille zu tun. Also an meiner Werkbank hatte ich früher immer Musik an und mittlerweile fast nie mehr und genieße das, diese Stille und einfach zu hören, wie das klingt, wenn man das Holz schleift oder einfach auch im Gebet dabei zu sein und nicht immer so eine Ablenkung und Lautstärke zu brauchen. Weil ich finde, unsere Welt ist eh laut. Wenn man Kinder zu Hause hat, ist es immer laut und darum genieße ich mehr und mehr diese Momente der Stille. Mein zweiter Punkt.
Ja, wir machen ja zurzeit, David und ich, so ein Fastenprogramm und dazu gehört es zum Beispiel am Morgen oder wann auch immer im Laufe des Tages, eine Stunde sich Zeit zu nehmen zum Bibellesen, zum Beten, aber eben auch für Stille. Und es ist mit 20 Minuten angesetzt. Und ich muss sagen, ich habe das diese Woche ein paar Mal schon probiert und mir ist das super schwer gefallen, weil plötzlich so Gedanken aufploppen oder du diese Stille manchmal kaum aushältst. Also das, wie sehr wir das verlernt haben, auch so einen Moment oder überhaupt so Zeiten der Stille überhaupt zu haben. Sondern oftmals ist es ja so, du machst frühs irgendwie schon dein Handy an oder du sagst, Alexa schon, mach dies, jenes oder Kopfhörer schon rein und dann geht das los und dann bist du an der Bushaltestelle, die Leute quatschen dich voll oder auf Arbeit, du kommst nach Hause, du machst einen Fernseher an oder du hörst einen Podcast, wie auch immer, dass so Momente der Stille wirklich auch selten geworden sind und dass es dadurch, wenn man sie dann mal probiert, gar nicht so einfach ist und möglicherweise einfach mal dranbleiben muss. Also mir hat dann mal jemand gesagt, dass wenn du dann still wirst, dann kommst du Gedanken hoch. Und es macht Sinn, diese Gedanken einfach mal aufzuschreiben, weil du damit immer mehr auch in die Stille hineinkommst.
Dann ist man erstmal los.
Ja. Genau, dann ist man die erstmal los, schreibt sie auf. Genau, mein zweiter Punkt, der bezieht sich eher auf den Vers 78, 79. Dort heißt es, durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richten unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Also es passt mega irgendwie zu unserem Podcast Licht im Schacht, weil der Zacharias singt hier davon, dass egal wie groß die Finsternis ist oder scheinbar ist, Gottes Licht immer stark genug ist, diese Finsternis zu erhellen. Und wenn man jetzt mal überlegt, die haben ja jetzt jahrhundertelang, sind sie nie wirklich ihre Schuld losgeworden. Gott ist heilig, die Menschen werden immer wieder schuldig. Und in diese Situation hinein sagt der Zacharias oder singt, ey, und endlich kommt Gottes Licht rein, Gott kommt auf diese Welt und erlöst mich aus diesem Jammertal und bringt Licht in meine Situation. Und das gibt mir Mut. Es gibt ja nur auch ganz andere so Momente der Finsternis um uns herum. Ne? Wenn irgendwie geliebte Menschen sterben oder Krankheit oder die Eltern sich trennen, scheiden lassen oder es in der Schule absolut nicht mehr läuft oder Mobbing, was auch immer, wo man manchmal allein auf seiner Bettkante sitzt und denkt, ey, wie finster ist das aktuell gerade in meinem Leben? Und dann macht mir das Mut, dass der Zacharias hier davon singt, ey, es gibt keine Finsternis, die so krass und groß wäre, dass Gott es nicht schaffen könnte, da Licht reinzubringen.
Ich finde das Bild hier auch so schön in dem Vers. Da steht ja, man sitzt in der Finsternis oder dann man läuft quasi im Licht. Also, dass man in der Finsternis einfach auch irgendwie gelähmt oder gehemmt ist und nicht weiß, wo es lang geht. Und es gibt ja so Situationen, wo man vielleicht so wie fest sitzt und das Licht, wenn wir Jesus reinlassen, wenn er Licht in unser Leben bringt, sieht man auf einmal auch wieder was. Ich muss daran denken, als wir für dieses Intro in diesem Schacht das aufgenommen haben, dann ging dort irgendwie das Licht aus.
Genau, das war so eine Zeitschaltuhr. Da konntest du vorne am Eingang konntest du anklicken und dann blieb das halt eine gewisse Zeit an und muss es halt in der Zeit auch wieder rauskommen aus dem Schacht.
Und es ist halt so eine ganz andere Dunkelheit. Also es ist nicht wie draußen nachts, da ist trotzdem immer noch irgendwo Licht, aber in so einem Schacht ist es stockfinster und da lagen überall so große Steine auf dem Boden und man hätte keinen Schritt machen können. Also ich finde, man saß dann fest in der Dunkelheit und erst als du dann deine mega Stirnlampe angemacht hast, konnte man dort sicher rausgehen, aber ohne Licht wäre man dort einfach fast gefangen gewesen, sag ich mal. Und darum finde ich das Bild hier so cool.
Super, das waren unsere beiden Punkte und jetzt zum Abschluss haben wir ja immer gesagt, wollen wir euch so jeder ein Nugget mitgeben, also etwas, was wir rausgegraben haben, was ihr in eurem Alltag umsetzen könnt, anwenden könnt, was euch konkret vielleicht weiterhelfen könnte. David, was wäre denn dein erstes Nugget?
Genau, mein Nugget mache ich aus meinem zweiten Punkt, das mit dieser Stille, weil das auch was ist, wo ich glaube, dass mich Gott herausfordert, und da will ich euch auch herausfordern, das einfach mal einzuüben. Ich denke, das ist was, was nicht von Anfang an super krass ist, sondern was, was man lernen kann, aber ich glaube, eben wie es auch in diesem Vers 80 hier steht, darauf liegt eine Verheißung, dass wir im Geist stark werden, also dass wir Gott näher kommen, dass wir geistlich wachsen. Und ich glaube, ein wichtiges Element davon ist das, ganz neu zu lernen und zu üben, diese Stille irgendwie in seinem Alltag einzubringen. Und ja, ich will euch herausfordern, probiert es mal mit 2 Minuten, 3 Minuten, keine Ahnung, stellt euch einen Timer, und vielleicht ist es auch mal eine coole Gelegenheit zu sagen, mal geht mal eine Stunde spazieren ohne Musik und versucht mal wieder Stille einzuüben. Also das wäre meine Challenge an euch oder mein Nugget.
Ja, mein Nugget geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar würde ich euch mal mit für die nächste Woche so eine Vergebungs-Challenge auf den Weg geben. Also Vergebung auf der einen Seite, sich mal hinzusetzen, zu überlegen, ey, wo merke ich in meinem Leben eigentlich Schuld, wo ich Dinge getan, gesagt, gedacht habe, wo ich andere verletzt habe oder wo ich gegen Gottes gute Regeln, Gesetze verstoßen habe, und das bewusst mal Gott nennen und sagen, ey Gott, dort ist es schiefgegangen in meinem Alltag. Ey, dort habe ich Fehler gemacht. Dort bin ich schuldig geworden. Das auf der einen Seite, sich da mal wirklich, um mal Zeit zu nehmen, vielleicht in dieser Stille, von der David gesprochen hat. Aber auf der anderen Seite, eben, wo ist jemand anders an dir schuldig geworden? Also wo hat dich jemand verletzt, wo hat dich jemand schlecht behandelt oder was über dich erzählt, was gar nicht stimmt oder dich ausgegrenzt? Und du hast so einen Groll im Herzen gegen diese Person und hältst da so lange schon dran fest. Und vielleicht wäre das mal eine Challenge zu sagen, ey, nee, ich möchte daran, an diesem Groll nicht mehr festhalten, sondern ich will dieser Person vergeben. Und das ist erstmal nicht irgendwie was Gefühlsmäßiges. Also gefühlsmäßig kann es sein, dass du sagst, nee, auf keinen Fall, also der Person würde ich niemals vergeben. Aber ich glaube, Vergebung ist zuallererst ein Willensakt. Zu sagen, ich will dieser Person vergeben für das, was sie mir angetan hat, was sie mir an den Kopf geworfen hat. Und ich bin überzeugt davon, wenn man das ausspricht, dass das Gefühl sich Stück für Stück auch dazu einstellt. Und das wäre mal so eine Challenge, Vergebungs-Challenge für die nächste Woche.
Ich denke, dann haben wir den Leuten gut was mitgegeben, und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.